Die Schlotterbeck-Frage, auslaufende Verträge und Talente, die sich aufdrängen. Wir blicken auf die offenen Baustellen beim BVB und gehen in die Analyse.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Die Bundesliga-Saison schreitet immer weiter voran und damit geht es auch immer weiter auf die heiße Phase der Saison zu. Wir kommen dem Sommer immer näher und damit auch ein paar ungelösten Baustellen, die es beim BVB noch gibt. Und diese wollen wir uns heute einmal näher anschauen. Dafür habe ich wieder Jonas Ortmann dabei.
Hallo Linda, sommerlich eingestellt. Wenn ich so rausgucke, ist es noch ein bisschen.
Ja, ein paar Wochen sind es noch, aber geht dann doch schneller, als man denkt. Wir haben uns heute dazu entschieden, dass wir das Ganze mal in drei Kategorien, möchte ich sagen, unterteilen wollen. Wir wollen einmal darauf schauen, welche Verträge laufen im Sommer eigentlich aus. Bei wem wird eventuell da noch was verlängert, bei wem wahrscheinlich eher nicht. Dann wollen wir einmal darauf schauen, bei welchen Spielern muss man unbedingt aktiv werden in diesem Sommer. Und wir schauen auf die Talente, die sich jetzt auch langsam aber sicher aufdrängen. Bevor wir damit starten, möchte ich aber einmal kurz auf das Thema eingehen, was, glaube ich, komplett übergeordnet ist beim BVB, wo sich gerade alles drum dreht, eigentlich das wichtigste Thema, Nico Schlotterbeck. Einmal kurz die Fakten zusammengefasst. Er ist ja seit 2022 beim BVB. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer, also 2027, aus. Die BVB-Verantwortlichen wollen ihn unbedingt halten. Er selber hat sich bisher noch nicht klar zum BVB bekannt und du hattest selber auch schon berichtet, es gibt Interesse vom FC Barcelona, auch Real Madrid soll interessiert sein. Ja, und das Schlotterbeck-Thema verfolgt uns ja jetzt auch schon wirklich lang.
Genau, das häufigst besprochene Thema, glaube ich, in unserem Podcast. Und ja, es wird noch ein wenig dauern, bis das Thema vom Eis ist. Zumindest ist es das, was ja aktuell so zu hören, zu lesen und ja, wohl auch der Fall ist. Es soll sich rund um die Länderspielpause, das hatte dann zuerst die Sportbild am Mittwoch berichtet, die Entscheidung fallen. Nico Schlotterbeck will bis dahin Klarheit haben. Es soll ja diesen Familiengipfel geben mit Papa, mit Bruder. Und eigentlich liegt ja soweit alles auf dem Tisch. Der BVB hat das Vertragsangebot vorgelegt. Es soll ja dieses Sühlegehalt rundum werden, bis zu 14 Millionen Euro für Nico Schlotterbeck dann bei einem langfristigen Vertrag. Es soll eine Ausstiegsklausel gewährleistet sein. Und der Nico Schlotterbeck muss eigentlich nur noch sagen, ja, doch das ist bisher noch nicht passiert. Und vielleicht einmal zu dem Thema Sommer. Es wirkt auch noch viel Zeit bis, sind ja über 4 Wochen noch, bis dann Ende, Mitte März. Aber da läuft ehrlicherweise für die Planung, die wir jetzt einsteigen wollen, sehr viel Zeit davon. Und ja, die hat der BVB eigentlich nicht.
Ich muss sagen, ich hatte es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, ich kann natürlich verstehen, dass sich ein Spieler sehr viel Zeit dabei lässt, gerade wenn er beim BVB auch zu so einer Identifikationsfigur werden kann, aber dann auch so große Clubs winken. Alles nachvollziehbar, aber ich kann das Thema langsam kaum noch hören. Also ich fände es schön, wenn da jetzt bald einfach eine Entscheidung fällt und man mit dieser Entscheidung arbeiten kann. Du hast selber gesagt, wir haben hier schon so oft darüber gesprochen. Langsam wäre ich bereit für eine Entscheidung.
Ja, entweder muss halt sich Nico Schlotterbeck jetzt halt bekennen oder nicht. Ich finde persönlich, man kann ihm das jetzt nicht vorwerfen, denn sein Vertrag läuft faktisch bis 2027 noch. Das ist ein Problem des Vereins und eigentlich nicht des Spielers. So klar muss man es halt auch sagen. Aber die Verhandlungen, so wie man hört, laufen ja wirklich auch sehr respektvoll ab. Und am Ende werden sich dann beide Seiten sicherlich auf diesen Zeitpunkt committed haben. Auch wenn Sebastian Kehl auf meine Nachfrage hin in Wolfsburg, das war noch relativ kurios ganz zum Schluss, weil ich eben auch diesen Tenor dann damals gefragt hatte am Samstag, ist es nicht langsam mal Zeit, dieses Thema zu beenden, dass man da endlich mal wieder Ruhe reinbekommt und dass man dann eben auch diese Perspektive hat, wie müssen wir denn jetzt handeln? Denn wenn Nico Schlotterbeck sich gegen den BVB entscheiden würde, ja, dann geht in der Abwehr eine ganz, ganz große Baustelle auf und dafür muss man sich ja vorbereiten. Und daraufhin sagte er dann eben, wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung und das weiß Nico auch. Und so ist das Thema jetzt am Wochenende nochmal ins Rollen gekommen, wie so oft.
Ja. Jonas Ortmann hat da was ins Rollen gebracht.
Ja, also.
Wir wollen heute aber auch nicht nur, beziehungsweise eigentlich jetzt gar nicht mehr unbedingt über Nico Schlotterbeck reden, sondern der BVB hat ja noch andere Baustellen. Es gibt noch weitere Spieler, bei denen man was tun muss, wo aktuell vielleicht auch noch, zumindest offiziell, keine Lösungen parat sind. Deshalb lass uns jetzt mal auf die Verträge schauen, die im Sommer 26 auslaufen. Das ist einmal Emre Can, das ist Julian Brandt, Salih Özcan und als viertes Süle. Noch Niklas Süle auch dabei. Wenn wir jetzt vielleicht mal bei Emre Can anfangen, war ja auch ganz interessant, auf der Pressekonferenz vor dem Wolfsburg-Spiel hattest du das Thema auch nochmal aufgemacht und hast mal bei Niko Kovac nachgefragt, wie lange er noch verletzt ist. Er hat ja aktuell Adduktorenprobleme, fällt aus. Es klang aber ja, ohne dass ein konkretes Datum gesagt wurde, so, als wäre er bald wieder einsatzbereit, oder?
Genau, ganz kurz vor dem Mainz-Spiel. Nach dem Wolfsburg,
ja,
genau, nur
natürlich.
Einmal da als Korrektur. Genau, das war am Mittwoch und ich fand es sehr überraschend, dass Niko Kovac doch gesagt hatte, dass Emre Can sehr viel schneller zurückerwartet wird als Philipp Omane beispielsweise. Und daraufhin hatte ich dann auch noch einmal nachgehakt, denn es war ja schon vom Can-Schock zu lesen, dass er sich da erneut an den Rektoren eben verletzt hat. Mit einer ähnlichen Verletzung ist er ja bereits monatelang vergangenes Jahr ausgefallen. Und so wie ich das gehört habe, war das Bayern-Spiel so ein wenig der Punkt, wo man gesagt hat, das ist realistisch, aber auch nicht gesichert, dass er da schon wieder zurückkommt. Und dabei würde ich jetzt auch aktuell bleiben. Deshalb hatte ich auch nochmal nachgefragt, ob es dann diese Champions-League-Spiele jetzt schon ja vielleicht wären. Und da ist eben Niko Kovac eher darauf eingegangen, wenn es nach seinem Kopf gehen würde, dann wäre er sicherlich da. Aber der Körper macht halt nicht mit. Und sicherlich sind das halt auch Probleme oder ja sicherlich eine Situation, die ja dann auch in den Vertragsgesprächen Thema sein wird. Denn natürlich muss der BVB auch perspektivisch überlegen. Emre Can ist der Kapitän, 32 Jahre alt inzwischen und in der Kabine auch sehr angesehen, auch bei den Verantwortlichen. Doch wenn das wirklich ein Spieler ist, den du jetzt auch auf 34 Spieltage sehr viel nicht einplanen kannst, dann verändert das ja die Situation. Emre Can hatte im Januar relativ eindeutig in einem Sky-Interview gesagt, dass er schon Stand jetzt davon ausgeht, dass er auch im nächsten Jahr noch BVB-Spieler ist. Hat dann aber auch schon eingeordnet, man weiß natürlich im Fußball nie. Und es gab auch mal zwischenzeitlich jetzt, ich glaube vor drei Wochen ungefähr war es, einen Bericht, er stünde kurz vor der Verlängerung. Das ist nach unseren Informationen nicht so und war auch damals nicht so, sondern man ist weiterhin in den Gesprächen, aber man ist da jetzt noch nicht auf dem Schritt, dass man jetzt kurz vor der Verlängerung steht, auch wenn sicherlich die Tendenz zum Bleiben geht. Denn Okay. Genau, für die Kabine ist er sicherlich sehr wichtig, anerkannt von soweit eigentlich allen. Kümmert sich tatsächlich übrigens auch, auch wenn wir das auf das Thema erst später eingehen, sehr viel um Talente zum Beispiel, nimmt die Jungs an der Hand, was ich da gehört habe, und dann nimmt er seine Kapitänsaufgaben schon sehr ernst.
Also du hast schon gesagt, Tendenz, auch was du einschätzen würdest, ist eher, dass er bleibt.
Genau, wenn man sich da auf ein vernünftiges Konstrukt einigt, gehe ich davon aus, ja.
Ein Spieler, der bei dem auch der Vertrag ausläuft, ist Julian Brandt. Er hatte ja nach dem Spiel in Wolfsburg, diesmal wirklich Wolfsburg, auch ganz klar Stellung bezogen und hat gesagt, ja, die Verhandlungen laufen, er ist in Gesprächen mit dem BVB, hat aber auch gesagt, dass es eine Grundsatzentscheidung ist, die sehr gut durchdacht sein muss und jetzt kein Thema, was er jetzt übers Knie brechen würde, aber dass es auch nichts ist, was er irgendwie bis Juni oder Juli schieben würde, das sei nicht sein Ding oder nicht seine Art, hat er da, glaube ich, gesagt. Wie schätzt du da die Situation ein?
Das war übrigens auch, ich hatte auch nachgefragt in dem Fall, weil wir hatten damals nach dem Hoffenheim-Spiel gesprochen, da gab es dann damals diese vermeintliche Kritik auch am Spielstil und daraufhin hatte ich dann gesagt, pass auf, wir haben nach Hoffenheim darüber gesprochen, du hattest gesagt, du willst dich mit dem Verein hinsetzen, wie ist denn da der Stand, und daraufhin kam das dann so. Ich hatte ihn sehr entspannt wahrgenommen, dass ihn das Thema tatsächlich gerade gar nicht so bewegt, sondern dass er gerade eher auf die sportlichen Faktoren schaut. Und Julian Brandt ist ja nie unumstritten, wenn man ehrlich ist. Es gibt immer ja sehr viel Kritik, so ein bisschen an seiner manchmal laissez-faire Art vielleicht. Wobei man da sagen muss, dass er natürlich auch sehr viele Kilometer schrubbt für die Mannschaft und weiterhin einer der Topscorer der Mannschaft ist. 10 Tore, 2 Vorlagen, die muss man natürlich erstmal ersetzen. Es gibt halt so diese 2 Pole, nenne ich es mal. Ich glaube, keiner hat eine neutrale Meinung zu Julian Brandt, sondern entweder findet man ihn ein super Fußballer und hilft dem BVB weiter oder enttäuscht halt immer. Ich glaube, dazwischen gibt es wenig. Und deshalb ist es natürlich auch wieder eine schwierige Entscheidung, inzwischen auch 29 Jahre alt. Aber auch da ist jetzt meine persönliche Meinung, wir kommen ja, wie gesagt, noch gleich dazu, wie verjüngt die Mannschaft vielleicht werden wird. Da braucht es ja schon auch Spieler, die ja schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und dafür sammelt er dann doch auch zu viele Scorer eigentlich, dass ich sage, man kann so einfach auf ihn verzichten. Denn wie teuer wäre am Ende vielleicht auch ein gleichwertiger Ersatz? Mhm. Und er pendelt ja ehrlicherweise auch inzwischen mehr zwischen Startelf und Bank, als er dann immer startet. Und deshalb glaube ich schon, dass man auch da weiterhin bereit ist, den Vertrag zu verlängern. So höre ich das auch. Aber Julian Brandt lässt da eben auch den Club ein wenig zappeln. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, das hätte man schon gerne vom Eis.
Ja.
Und da haben wir jetzt schon die dritte Großbaustelle eigentlich, die die Bosse da jetzt soweit anpacken müssen.
Ja, und mit Großbaustelle geht es ja eigentlich auch direkt weiter, wenn wir auf Niklas Süle überschwenken. Er ist inzwischen auch 30 Jahre alt. Und du hattest es gerade schon angedeutet, einer der Topverdiener oder der Topverdiener beim BVB. Ich fand eine Zahl beeindruckend, die hattest du in einem deiner letzten Texte jetzt stehen. 56 Millionen in den letzten 4 BVB-Jahren. Das ist eine Hausnummer.
Ja, wenn man das hochrechnet, was möglich gewesen ist sozusagen, sind es dann am Ende 56 Millionen, wenn man von diesem geschätzten Jahresgehalt von 14 Millionen ausgeht. Und das ist natürlich erstmal eine Hausnummer.
Ja.
Und dafür hat Niklas Süle sicherlich nicht die Leistung gezeigt, die das gerechtfertigt hätte.
Die man sich erhofft hat,
100%. Ich möchte nur auch da vielleicht noch einmal einen Ansatz, denn alles, was zu hören ist, mit angrenzender Wahrscheinlichkeit wird der Vertrag nicht verlängert werden. Aber auch da sehr verletzungsanfällig gewesen. Das heißt, er hat auch sehr oft eben nicht seine Leistung bringen können. Aber er hat ja unbestrittene Qualitäten, wenn er dann auch eben so auf der Platte steht, wie sich der BVB das wünscht. Und auch das ist eine Sache, die musst du auch ersetzen. Also auch die Erfahrung als Champions-League-Sieger zum Beispiel beim FC Bayern damals. Er kam ja vom Rekordmeister damals 2022, auch vor 4 Jahren, als großer Coup damals, ablösefrei. Und dementsprechend hat er dann auch so einen hochdotierten Vertrag sicherlich erhalten, weil man von ihm eben diese Führungsrolle eigentlich erwartet hat, die er auch nicht so weit ausfüllen konnte, wie wir das hören. Aber trotzdem ist es immer noch ein sehr guter Fußballer und auch den muss man in der Abwehr dann erstmal ersetzen, denn da fällt dann, würde Schlotterbeck wegfallen, Emre Can ist immer noch offen, der inzwischen als Innenverteidiger eingeplant ist und dann noch Niklas Süle. Das wären schon 3 Top-Kräfte, die man vor der Saison so einplant, die dann in der Abwehr nicht mehr da wären und da wäre das dann wirklich die Abwehr eine riesige Großbaustelle.
Auf jeden Fall. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es gab immer wieder diese Verletzungsprobleme, es gab immer wieder die Fitnessprobleme. In der Hinrunde waren es jetzt auch beispielsweise nur 5 Einsätze. Ist natürlich auch schwierig, wenn man denkt, wie viel Geld man dann auf der Bank sitzen hat, ne?
100%, ja. Also Niklas Süle müsste eigentlich dann immer spielen, wenn er fit wäre. Aber daheim haben ihm auch andere ehrlicherweise den Rang abgelaufen. Ja. Und jetzt hat ja gegen Inter zum Beispiel ein Filippo Mane gespielt. Ich meine an der Stelle von Niklas Süle sogar, der wahrscheinlich auch noch nicht bei 100% war. Aber trotzdem sind sowas ja auch klare Signale in Richtung des Spielers. Und es gab ja auch mehrere Beratergipfel mal in diesen 4 Jahren, wo man ja versucht hat, noch mehr rauszukitzeln dann eben bei Niklas Süle, als es der Fall war. Und am Ende ist es wahrscheinlich ein großes Missverständnis, wenn man alles zusammenschaut. Es gab auch gute Momente, es gab auch viele gute Spiele, das will ich auch nicht unter den Tisch kehren lassen, sondern sicherlich war das Paket dann am Ende sehr teuer für den BVB. Trotzdem müsste seine Qualität, da wiederhole ich mich, ersetzt werden.
Der 4. im Bunde, dessen Vertrag ausläuft, ist Salih Özcan. Hat in der Hinrunde kaum gespielt, also kam ja wirklich nur zu Kurzeinsätzen, wurde jetzt aber jüngst für die Champions League noch nachnominiert, also durch den Abgang auch von Pascal Groß und könnte jetzt profitieren auch noch von dem besagten Abgang und der Verletzung von Marcel Sabitzer. Aber da, wie siehst du da die Chancen, dass da nochmal der Vertrag verlängert wird? Ich meine, er war schon mal ein Jahr ja nach Wolfsburg ausgeliehen, kam dann jetzt wieder zum BVB, aber ist ja seitdem auch nicht wirklich durchgestartet.
Genau, er ist mit Wohlwollen ein Ergänzungsspieler, so muss man sagen, auch in der Kabine sehr beliebt tatsächlich. Ich glaube sogar der Klimmzugmeister in der Kabine, keiner schafft mehr, also der ist schon ein topfit, der Junge. Auch so sehr sympathisch immer, aber tatsächlich fußballerisch hat er den BVB natürlich auch nicht auf das Level gehoben, was man sich vielleicht damals erwartet hat und auch da dürften sich die Wege dann im Sommer trennen. Das hätte übrigens im Winter auch schon passieren können. Beşiktaş Istanbul hat sehr ernst gemacht bei Salih Özcan im Winter. Doch der hat sich eben für den Verbleib beim BVB entschieden. Und ja, ist jetzt hinter Sabitzer, der jetzt langsam wieder zurückkommt, gegen Mainz im Kader stehen soll. Und den ganz klaren Stammkraft Felix Metscher, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, und Joe Bellingham. Ja, also mit Wohlwollen die 4. Kraft. Und bei Niko Kovac sicherlich nicht ganz auf dem Abstellgleis, das kann man auch nicht sagen. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass er noch 2-stellige Startelf-Einsätze diese Saison feiert, sondern eher dann eben als Spieler, den man zum Schluss nochmal bringt, um ein Ergebnis zu sichern, wie es jetzt in den vergangenen Wochen auch immer der Fall war. Man hat noch Moussa Kaba in der Hinterhand, den man vielleicht nochmal reinschmeißen könnte, auf der defensiven Mittelfeldposition das Talent. Und deshalb glaube ich nicht, dass es mit Salih Özcan weitergeht und das ist auch nicht das, wo es aktuell die Bestrebung hingibt.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Lass uns zu der 2. Kategorie kommen, nämlich den Spielern, bei denen man aktiv werden muss, deren Verträge nicht auslaufen, aber wo der BVB was tun sollte. Das sind einmal Karim Adeyemi und der von dir gerade angesprochene Felix Metscher. Lass uns mit Karim Adeyemi gerne starten. 24 Jahre inzwischen, hat einen Vertrag bis 2027 noch und ist der wertvollste Spieler im Kader mit 60 Millionen.
Das ist ruhig geworden um diesen Poker. Über den haben wir auch schon gesprochen. Persönlich, ich, habe ich auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich bin ja ein kleiner Fan. Ich finde ihn polarisiert auf jeden Fall auch immer in jegliche Richtung.
Ja.
Natürlich gab es diese Verfehlung in der Hinrunde. Das war natürlich einmal der Wechselzoff. Die Waffenaffäre, nenne ich es mal, stand natürlich über allem. Mhm. Und die hat sicherlich das Bild auch noch mal in ein bisschen anderes Licht gerückt als vielleicht diese sonstigen Verfehlungen, die es so gab in der Öffentlichkeit. Und deshalb ist es natürlich auch ein wenig ruhiger geworden, denn auch die Leistung stimmt in den letzten Wochen nicht mehr so ganz. Er ist auch von Maxi Bayer vielleicht sogar so ein bisschen der Rang abgelaufen worden in der Startelf bei Niko Kovac, denn da schätzt er natürlich, dass der Kollege Bayer so ein Arbeiter ist. Der hat jetzt auch zuletzt auf der rechten Schiene gespielt, was mir übrigens ganz gut gefallen hat sogar, relativ überraschend. Und ja, Adeyemi ist da aktuell so ein wenig hinten dran. Ich bin jetzt gespannt, was gegen Mainz passiert. Das wäre jetzt mal wieder so ein Spiel, wo er dann explodieren kann. Und zurück zu den Verhandlungen. Der Streitpunkt ist auch da eine Ausstiegsklausel beispielsweise, die der BVB wohl aktuell noch nicht so ganz bereit ist, da reinzuwerfen. Obwohl Ausstiegsklauseln insgesamt wieder normaler werden, normalisiert werden sollten, so kann man es vielleicht sagen. Das war ja jahrelang ein bisschen verpönt beim BVB. So nach dem Motto, wenn man schon eine Ausstiegsklausel braucht, dann braucht man gar nicht kommen.
Ja.
Aber die Realität des Geschäfts hat da auch so ein bisschen Einzug erhalten und ich finde das auch okay. Also das ist halt part of the deal, part of the game und kann man dann schon mal reinmachen. Aber daran hängen übrigens dann jetzt gerade noch die Verhandlungen. Und was ich bei Karim Adeyemi vielleicht auch noch kurz sagen kann, darauf wollte ich jetzt hinaus, deshalb stockte es so ein wenig. Jetzt gab es auch neuerliche Berichte so ein wenig wieder über das Rap-Video, wo er jetzt aktuell drin war von einem Rapper, wo er da in einem blauen Pulli so ein bisschen im Hintergrund ist und das auch so ein bisschen skandalisiert worden ist. Sicherlich gefällt das vielen Leuten so nicht, gerade wenn man dann vielleicht auf dem Platz die Leistung nicht so ganz bringt, aber meine persönliche Meinung ist da auch, lass ihn halt machen. Also ist halt irgendwie sein Privatding.
Ja, also du hast ja gerade auch schon angesprochen, es wird halt super viel über ihn auch als Person gesprochen. Also das Sportliche, dieses große Potenzial, was er mitbringt, ja, das ist auch immer ein Thema, aber ja viel, viel mehr das Privatleben. Also ich glaube, bei keinem Dortmunder Spieler wird auch so viel über die Ehefrau oder ehemals Partnerin gesprochen wie bei ihm. Also egal, was er tut, es polarisiert ja erstmal. Und da auch immer noch, inzwischen ist er 24, gefühlt, also hätte ich auch gedacht, er ist sogar noch älter, weil man so lange schon über ihn spricht und über dieses Talent und über alles, was so drumherum ist, dass manchmal das Sportliche so ein bisschen in den Hintergrund auch gerückt wurde schon.
Ja, man hatte schon das Gefühl, dass zu Beginn der Saison, wenn wir mal über das Sportliche sprechen, da so dieser nächste Schritt gelungen war, dass man auch Konstanz von ihm erwarten konnte. Doch das ist ehrlicherweise dann seit dem Winter auch wieder einen Schritt zurückgekommen, denn auch ich weiß gar nicht, wann die letzte Torbeteiligung jetzt von ihm war. Ich glaube, es war eine Vorlage für Julian Brandt damals. Aber es fehlt so dieser Schritt noch und auch dieser Schritt zum Stammspieler wieder. Ich habe es ja gerade gesagt, der Rang wurde ihm abgelaufen. Und da muss man dann ja auch überlegen, geht man da all in für so einen Spieler, der eben diese Konstanz in seinen auch inzwischen 4 Jahren eigentlich nie so wirklich nachgewiesen hat.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ist dann auch eben die Frage als Vereinssicht, wie geht man damit um? Und da verstehe ich halt auch, dass man eben da, anders als bei Nico Schlotterbeck vielleicht, nicht ganz aufs Tempo-Gas drückt, sondern dann eher mal jetzt schaut und deshalb stocken die Gespräche.
Der zweite Spieler, über den wir in dieser, ich nenne es jetzt mal Kategorie, sprechen wollen, Felix Metscher, der hat auch einen Vertrag bis 2028 noch, also bei dem stehen noch 2 Jahre auf dem Papier, 25 inzwischen und zuletzt ist Niko Kovac bei ihm ja wirklich in Schwärmen gekommen. Er sei der Taktgeber im Mittelfeld, jemand, der Verantwortung übernimmt, der immer nach Lösungen sucht und, wie er sagte, um es abschließend zu sagen, ein toller Spieler, ein toller Mensch. So waren seine Worte auf der letzten Pressekonferenz, war es auch, ne? Da hat er generell, finde ich, sehr viel in Schwärmen geraten, der Gute.
Ja, läuft ja auch ganz gut. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber ja, Felix Metscher, das hatten wir tatsächlich im Januar enthüllt so ein wenig, dass auch da die Gespräche anstehen. Also der BVB möchte mit Felix Metscher langfristig weitermachen. Der Vertrag läuft aktuell bis 28. Das heißt, würde man jetzt eigentlich sagen, 28 ist ja noch ein wenig hin. Mhm. Doch da ist eben das Problem, der BVB darf bei Metscher nicht in diese Schlotterbeck-Falle tappen. Dass man dann ein Jahr später, weitergerechnet jetzt mal, vorausgesetzt, er würde dann auch im Sommer bleiben, ist man wieder in der Situation, dass man nur noch anderthalb Jahre Vertrag hat und jetzt ist man wieder unter Zugzwang. Deshalb muss der BVB das eben schaffen, so einen Spieler, so einen ja, potenziellen Schlüsselspieler, wenn er das nicht sogar schon ist, ich meine dieses 2:1-Tor gegen den VfL Wolfsburg stand sicherlich für sich, wie er da durchs Mittelfeld marschiert mit seinen langen Schritten, mit seiner Eleganz so ein wenig auch in den Aktionen. Vom 16er ist er sehr stark mit Torabschlüssen und da muss der BVB bestrebt sein, sowas dann langfristig auch auszuweiten und ja, da finde ich, müssen die Bosse dann eben auch da rangehen jetzt und diesen Vertrag dann eben ausweiten, denn Felix Metscher mit seinem Hintergrund ist ja bei Manchester City ausgebildet worden, hat somit auch lange schon in England gelebt und da ist die Interpretation jetzt nicht weit, dass sowohl in der Premier League Interesse besteht, was ja auch schon hinterlegt ist, aber vor allem auch, dass sicherlich sein Interesse sein könnte, mal in England zu spielen. Er wurde in Tottenham auf der Pressekonferenz darauf mal angesprochen, hat dann, Felix Metscher ist ja jetzt auch kein Mann der großen Worte, so gesagt, ob ich jetzt in der Premier League spielen will oder nicht. Sage ich jetzt nicht. So ähnlich war es, glaube ich. Und ja, deshalb sollte der BVB schon sehr viel daran tun, meiner Meinung nach, da voll reinzugehen.
Es sind wirklich einige Baustellen, wenn man es mal so aufzählt. Also
tatsächlich muss man halt sagen, und das wollen wir in diesem Podcast hier einmal herausstellen, von diesen Baustellen, die ja schon lange bekannt sind, ist halt noch keine gelöst.
Ja.
Und das ist schon eine Sache, wenn wir jetzt mal schauen, in 4 Wochen die Schlotterbeck-Nummer, die natürlich über allen steht. Aber es vergeht eben gerade wertvolle Zeit, auch wenn man das langfristig plant. Und deshalb finde ich das schon spannend, wie viel beim BVB gerade noch offen ist. Auch wenn man das so Brand, Chan, das sind ja Themen, die wiederholen sich immer wieder. Mhm. Aber faktisch hat sich seitdem nicht so viel getan.
Ja.
Zumindest auf dem Papier, dass noch nichts offiziell bestätigt ist. Und das finde ich schon sehr spannend, gerade in dieser Phase.
Auf jeden Fall. Ja, und das ist ja auch genau das, was du gerade gesagt hast. Bei zum Beispiel Felix Metscher muss man halt jetzt aktiv werden, damit man das nicht genau in... Ja, damit wir in 2 Jahren, wenn wir immer noch hier sitzen, nicht dann darüber sprechen. Ja. Ne? Aber wir haben ja auch noch eine dritte Kategorie mitgebracht, und zwar die Talente, die sich aufdrängen. Und davon gibt es beim BVB wirklich einige. Also man kann ja vielleicht nochmal auf das Wolfsburg-Spiel, es geht sehr viel um Wolfsburg heute, aber da hat das erste Talent seine... Minuten waren es nicht, seine Bundesliga-Sekunden gesammelt mit Luca Reggiani, 18 Jahre alt, wurde in der, ich glaube, 4. Minute der Nachspielzeit noch eingewechselt und durfte immerhin mal kurz auf dem Platz auflaufen. Dann gibt es noch im Sommer die wahrscheinlichen Rückkehrer, Cole Campbell, es gibt Julian Duranville, Kjell Wädchen kommt zurück vom VfR Bochum. Dazu hat man noch Matisse Albert, Moussa Kaba, Samuele Inacio, also das sind ja wirklich viele, viele Talente.
Dazu kommen noch Justin Lerma aus Ecuador, der Spieler, der schon vor 2 Jahren verpflichtet worden ist. Tatsächlich damals ein Transfer, der europaweit ja einzigartig war. Zumindest gab es nicht sehr viele Transfers, die sozusagen weit vor 2 Jahren, bevor der Spieler dann überhaupt kommt, festgemacht worden sind. Also da ist der BVB einer der Vorreiter gewesen. Real Madrid hatte das noch mit einem Endrick damals gemacht. Aber das war schon ein starkes Zeichen, das der BVB da gesetzt hat. Dann soll ja noch Kauapratis aus Brasilien kommen. Mein Portugiesisch geht so, merkt man. Aber du sprichst es an, da kommen die Jungs von den Laien zurück, Duranville, Kempel und Wädchen. Und dazu hat man dann eben noch über die Talente, über die jetzt gerade ja ganz Dortmund fast schon spricht, diese Euphorie, die da entfacht worden ist, dadurch, dass ein Matisse Albert und ein Samuele Inacio im Kader waren. Da gibt es einen Moussa Kaba noch, über den ich schon gesprochen habe. Und dann eben noch Luca Reggiani, der jetzt auch sein Debüt gefeiert hat. Und ja, das sind jetzt 8 Spiele alleine, plus Reggiani, der überraschend reingerückt ist durch die Abwehrausfälle, wären das 9. Und man muss jetzt mal auch ganz klar sagen, in der Hinrunde hat noch kein Talent eine Rolle gespielt. Zumindest eine ernsthafte Rolle. Und dann sollen das im Sommer plötzlich 9 tun. Das ist ja schon ein Problem aus meiner Sicht. Denn man braucht für alle so ein wenig eine klare Perspektive. Alle wollen Spielzeit. Und das wird natürlich nicht einfach. Wenn man das jetzt mal so sagen will oder durchdenkt, du kannst ja theoretisch gar nicht mit Julian Brandt verlängern, wenn du jetzt einen Justin Lerma zum Spielen bekommen möchtest, einen Samuele Inacio, das sind ja alle auf seiner Position. Und das ist für mich schon ein klarer Abwägungsprozess gerade, der beim BVB stattfinden muss und für den es jetzt quasi auch bei jedem Spieler eine perfekte Lösung braucht. Denn natürlich können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Spieler, gerade die jetzt verliehen sind zum Beispiel, da im Sommer jetzt eine große Rolle beim BVB spielen werden, denn das haben sie ja vorher auch nicht getan. Aber auch für die braucht es Lösungen und auch die sind sehr talentierte Spieler, die ja beim BVB da langfristig noch Vertrag haben. Und da tut sich aus meiner Sicht schon ja ein großes Problem auf, wie man dann mit den Talenten umgeht. Wir haben lange gemeckert, es gibt keine Talente. Jetzt gibt es zu viele Talente, also auch nicht ganz richtig natürlich. Aber ich finde es schon sehr spannend, wie der BVB da im Sommer mit umgeht.
Du hast gerade gesagt, wir haben hier schon darüber gesprochen, dass der BVB so ein bisschen seine Stellung als Talentschmiede, so kann man es vielleicht nennen, verloren hat. Ist das jetzt der erste offensichtliche Schritt wieder zurück genau dahin? Vielleicht nur ein bisschen mit zu vielen Talenten gerade?
Ja, erstmal ist es gut, dass man ja so einen Pool an so talentierten Spielern hat. Und von denen wissen wir eigentlich allen, dass die auch wirklich so ein Potenzial haben, dass man ihnen zutraut, irgendwann Spieler von Borussia Dortmund werden zu können, auch eine tragende Rolle zu spielen. Man muss aber trotzdem noch ein wenig Geduld haben. Ich habe diese Woche da auch einige Telefonate geführt, also auch rund ums Nachwuchsleistungszentrum. Denn wie gesagt, es ist eine große Euphorie ausgebrochen, habe ich das Gefühl gehabt. Man hat so lange gewartet, bis die Jungs jetzt endlich eine Chance bekommen. Mhm. Nur da tritt man auch intern so ein wenig auf die Bremse, dass man sagt, man braucht schon noch Geduld auch in der Rückrunde. Also es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass ein Albert oder ein Inacio jetzt, weiß nicht, 5, 6, 7 Spiele machen in der Rückrunde. Das würde ich Stand jetzt sagen, wird nicht passieren. Aber die Jungs sollen sich peu à peu eben ranrücken. Die sind ja schon in die U23 aufgerückt worden, wie ein Moussa Kaba zum Beispiel. Die drei sind ja die Jungs, die da intern sehr hoch im Ranking stehen. Die sollen sich jetzt in der Regionalligamannschaft erstmal ja empfehlen. Denn auch da hieß es, auch wir haben ja zum Beispiel, ich habe im Sommer gesagt, Thema Lennart Kahl, warum lässt man Albert zum Beispiel nicht mal in einem Testspiel ran, so um halt auch irgendwie diese Diskussion mal zu beenden, wir haben keine Talente oder wir setzen sie nicht ein. Aber auch da war klar zu hören, das erste Mal, dass man intern so gesagt hat, die Jungs sind bereit, auch dass wir sie oben bei Niko Kovac anbieten können, wäre zum Beispiel dieser Premier League International Cup gewesen. Im Dezember hat die eine U21-Auswahl in England gespielt, unter anderem bei Manchester United und bei Sunderland. Und da sollen die Jungs auch intern so einen tollen Eindruck gemacht haben, dass man dann gesagt hat, pass auf, den nehmen wir auch mit nach Marbella. Also das läuft dann über Thomas Broich, über Paul Schaffran, das sind ja die Nachwuchsleistungszentrum-Chefs. Dann ist da noch ein Matthias Schiele, ein Top-Talente-Individualtrainer. Dann läuft das natürlich auch mit dem Sportdirektor Sebastian Kehl, Kovac, Ricken, als ehemaliger Nachwuchsboss, der da eine Rolle spielt, eine tragende. Und ja, so ist das dann quasi jetzt peu à peu gekommen. Also ich will da nur auch ein bisschen die Euphorie bremsen. Also was ich will, ist so zu hören, dass da eben jetzt nicht zu erwarten ist, dass die Jungs da jetzt eine tragende Rolle in der Rückrunde spielen. Ja.
Aber wir können schon davon ausgehen, dass sie weiterhin im Kader auch stehen werden.
Würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, dass die Jungs schon klar in der U23 eingeplant sind und dann immer mal wieder von Ausfällen profitieren können. Aber auch das hieß es ja oft, geschenkt wird nichts. Und Niko Kovac sagt ja auch offen, es gibt für ihn nicht junge oder alte Spieler, sondern nur gute und schlechte. Und natürlich haben die Profis aktuell noch vor sich. Und da sehe ich jetzt aktuell eben noch nicht, dass sie dauerhaft wirklich Optionen für den Profikader sind. Aber auch jetzt waren sie die Woche wieder im Profitraining. Ein Luca Reggiani wird aller Voraussicht nach gegen Mainz im Kader stehen. Vielleicht ja sogar wieder ein paar Minuten sammeln. Das heißt wieder ein paar Minuten, das waren glaube ich 36 Sekunden, die trotzdem zu dem
bald die erste Minute
zu dem Tränendebüt geführt haben, was ja auch einfach eine schöne Geschichte war und das will ich auch gar nicht schmälern. Ich sag halt nur, bis es diese Talentewende beim BVB gibt, dauert's noch und auch intern spricht man davon noch nicht, denn erst wenn da wirklich einer dauerhaft Minuten sammelt, sich zum Stammspieler entwickelt, dann kann man davon sprechen, aber bis dahin eben noch nicht.
Bis dahin auch noch eine Baustelle, um das Wort, was wir hier heute glaube ich am häufigsten gesagt haben, jetzt nochmal aufzunehmen. Ja. Wir haben jetzt auch schon mehrmals über das Spiel gegen Mainz gesprochen. Morgen Abend, Freitagabend ist es soweit, Heimspiel. Du wirst vor Ort sein.
Topspiel tatsächlich.
Ja.
Erster gegen Dritter in der Formtabelle der letzten 5 Spiele. Glaubt man gar nicht, aber Urs Fischer hat die Mannschaft schon sehr stabilisiert mit seinem Ansatz. Und der BVB hat die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Und das ist natürlich ein erneuter Pflichtsieg, wenn man jetzt mal blickt, was dann folgt mit Atalanta, Leipzig und den Bayern. Also da kommt ja der Hammer-Februar dann auf den BVB zu. Deshalb wichtig, dass auch einige zurückkehren. Adeyemi wird wieder dabei sein, Sabitzer wird wieder dabei sein, dass man da in der Breite auch dann noch ein paar mehr Optionen hat. Schlotterbeck fällt aus, hat ein bisschen Zeit zum Überlegen auf der Tribüne. Und ja, aus meiner Sicht wird Niko Kovac da auch wieder sicherlich, hat er schon angekündigt, es wird ein sehr zähes Spiel werden, wie es ja so viele waren in dieser Saison. Aber das möchte ich hier noch unterbringen, wenn man mal auf die Kovac-Tabelle guckt. Der BVB hat mit Niko Kovac in 35 Bundesligaspielen 76 Punkte geholt. Das sind 16 mehr als Leverkusen, 19 mehr als Stuttgart und Leipzig. Und so sehr wir dann immer über die Spielweise diskutieren, ich glaube, sowohl Leverkusen als auch Stuttgart als auch Leipzig wären sehr froh, wenn sie diese Punkteausbeute hätten.
Auf jeden Fall. Du hast ja gerade schon gesagt, der Februar wird ja knallhart. Wir haben am Anfang gesagt, die heiße Phase beginnt und die geht eigentlich jetzt mit dem Topspiel ja auch schon los. Also sowohl mit dem Umfang an Spielen, die da auf den BVB zukommen, als auch mit den Gegnern, bis es dann zum Topspiel gegen FC Bayern München Ende Februar endlich geht.
Genau, vielleicht noch einmal abschließend. Natürlich ist es, Mainz ist 14. Die haben in der Hinrunde fast gar nichts gewonnen. Also vom BVB muss es der Anspruch sein. Freitagsabends ist man ja sowieso eigentlich immer sehr gut unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, man hat lange kein Spiel mehr verloren zu Hause, freitagsabends. Und ich gehe davon aus, das bleibt auch so. Und das muss auch der klare Anspruch sein.
Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, wie es gegen Mainz läuft, aber auch wie es mit den ganzen angesprochenen Spielern hier weitergeht und wie es mit den Baustellen beim BVB dann aussieht. Wir werden das auf jeden Fall beobachten weiterhin.
Ich hoffe, wir konnten ein bisschen transportieren, wie viel da gerade eigentlich so, wenn man sich das in Akten vorstellt, wie hoch die gerade sind, was da alles bearbeitet werden muss. Und das war das Ziel so unseres Themas heute.
Ja, ich finde halt, Nico Schlotterbeck überschattet das so ein bisschen, weil es halt irgendwie das präsente Thema ist und was man so auf dem Schirm hat, so okay, was tut sich im Sommer beim BVB? Okay, Nico Schlotterbeck, aber darunter gibt es noch das. Genau, hat man vielleicht manchmal nicht so auf dem Schirm, aber wer bis hierhin gehört hat, hat es jetzt auf dem Schirm.
Richtig.
Ja. Uns würde aber mal interessieren, welche Personalie ist aus eurer Sicht denn die dringendste? Wenn wir vielleicht Nico Schlotterbeck auch an dieser Stelle einmal ausklammern. Wer kommt da für euch als nächstes? Mit wem sollte der BVB am intensivsten die Gespräche führen? Wo sollte am schnellsten eine Einigung erzielt werden? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da, von euch zu lesen. Und sagen jetzt auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.